Seid gegrüßt. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann könnt ihr sie schon mal rausholen, wenn ihr mögt. Aber ich lade dazu ein, es ist immer gut mitzulesen und auch genau zu gucken, ob ich hier nicht irgendwelchen Unfug erzähle. Also, wir lesen heute einen Text aus Matthäus 13, ab Vers 3. Matthäus 13, ab Vers 3. Bald hatte sich eine große Menschenmenge um Jesus versammelt. Deshalb stieg er in ein Boot und redete zu ihnen in Gleichnissen. Die Leute blieben am Ufer stehen und hörten zu. Ein Bauer säte Getreide. Dabei fielen einige Körner auf einen Feldweg und sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. Dort ging die Saat schnell auf, die Sonne aber brannte und die jungen Pflanzen vertrockneten, weil die Wurzeln nicht genügend Erde hatten. Einige Samenkörner fielen zwischen die Disteln, in denen die junge Saat bald erstickte. Aber der übrige Samen fiel auf guten Boden. Er wuchs heran und brachte das 30-fache, das 60-fache und sogar das 100-fache der Aussaat als Ertrag. Hört auf das, was ich euch sage. Jesus erzählt ein Gleichnis. Kenne ich, sagen die Juden, denn sie haben selbst schon einmal gesät oder zugeschaut, wie so ein Sämann seine Saat ausbrachte. Per Hand. Kenne ich, sagen wir heute. Und es kann sein, dass wir auch schon mal einen Traktor übers Feld haben fahren sehen. Vielleicht hast du auch schon mal in deinem eigenen Garten Rasen gesät. Mit kenne ich meinen wir allerdings vermutlich, dass uns dieses Gleichnis kein Unbekanntes ist. Ich gehe davon aus, dass die meisten von uns heute hier dieses Gleichnis kennen. Oft gehört haben, vielleicht schon 100-mal. Wenn das so ist, dann möchte ich dich herausfordern und einladen, heute nochmal ganz genau hinzuhören. Oft verpasst man ja, gerade bei Dingen, die man meint zu kennen, Gelegenheiten, doch noch etwas Neues zu entdecken. Ein Gleichnis stellt einen Vergleich an. Etwas Schwieriges, etwas Kompliziertes oder sogar Transzendentes wird mit Hilfe eines Bildes dargestellt. Man kann richtige Gleichungen aufstellen, um zu verstehen, was gemeint ist. Und das müssen wir auch bei diesem Gleichnis von Jesus tun. Die Erklärung für vieles von dem, was in diesem Gleichnis vorkommt, liefert Jesus sogar selbst, nämlich ab Vers 18. Ihr könnt das immer mit verfolgen. Meine erste Frage wird dort in diesen Versen ab Vers 18 allerdings nicht ganz genau beantwortet, nämlich die Frage, wer ist das eigentlich, der da sät? Wer ist der Sämann? Vielleicht war das Jesus einfach zu selbstverständlich. Jedenfalls erschließt sich diese Antwort auf diese Frage auch aus dem Gleichnis. Derjenige, der den Samen aussät und damit überhaupt erst die Grundvoraussetzungen schafft, dass eine Pflanze entstehen kann, das ist Gott. Gott selbst. Gott ist der Sämann. Das Gleichnis lehrt uns also zuerst etwas über Gott. Es wird davon erzählt, dass dieser Sämann auf alle Böden aussät. Ihn scheint es nicht weiter zu kümmern, dass mancher Same offensichtlich an Orte fällt, wo er keine Chance hat. Dieser Sämann geht richtig verschwenderisch mit seinem kostbaren Saatgut um. Einem verantwortungsbewussten Bauern würde so etwas sicher nicht passieren. Sicherlich ein paar Körner gehen immer irgendwo verloren, am Wegesrand, am Rand des Feldes. Na klar. Aber Jesus erzählt das Gleichnis so, dass die Samen scheinbar zu gleichen Teilen auf den Weg, in die Dornen, auf die Felsen und den guten Boden fallen. Und das kann man entweder als Schlamperei bewerten, was ich von Gott nicht annehmen möchte, oder aber der Bauer kann es sich leisten, so großzügig zu sein. Offensichtlich hat er genug Samen. Eine Binsenweisheit aus der Landwirtschaft: Feldarbeit ist schweißtreibend und macht schmutzig. Dieses Gleichnis lehrt uns über Gott, dass er das auf sich nimmt. Die nächste Frage. Wer oder was ist dieser Same? Der Vers 19 hilft uns da weiter. Der Same ist das Wort vom Reich Gottes, wird da gesagt. Das Wort vom Reich Gottes. Das Wort. Johannes erklärt uns im ersten Kapitel seines Evangeliums, dass mit dem Wort Jesus selbst gemeint ist. In Vers 14 bringt er es dort auf den Punkt. Er sagt, Jesus ist das Wort. Jesus ist der Same. Und Jesus selbst sagt einmal von sich persönlich, dass er in die Erde fallen muss, dass er sterben muss, um Frucht zu bringen. Und genau das wird hier auch beschrieben. Gott schickt Jesus für alle Menschen. Er sortiert vorher nicht aus, bei wem es eine gute Chance auf Wachstum gibt und bei wem nicht. Wenn Jesus, das Wort, auf aufnahmebereiten Boden fällt, dann kann er wirken. Und damit sind wir beim Kern des Gleichnisses für uns. Was hat es mit diesen verschiedenen Bodensorten auf sich? Auch dafür liefert Jesus Deutungen. Der Boden sind wir Menschen, sagt er. Wir Menschen mit unseren ganz unterschiedlichen Einstellungen Gott gegenüber. Und es ist klar, es geht darum, fruchtbarer Boden zu sein. Unsere Frage lautet also, wie geht das? Wie kann ich meinen Boden so fruchtbar machen oder so fruchtbar halten? Was kann ich tun, wenn mein Boden hart ist oder zu flach, zu steinig, zu dornig? Nun bewegen wir uns mit diesem Gleichnis ja auf ackerbaulichem Bereich. Ich möchte darum zuerst einmal meine Qualifikationen als Agrarexperte betonen. Meine Mutter war und ist eine leidenschaftliche Gartenwühlmaus. Ihr Gemüsegarten ist ihr ein und alles. Und ich konnte noch nicht einmal Brokkoli sagen, da hatte ich schon mein eigenes kleines Beet irgendwo in einer Ecke ihres Gartens. Meine Mutter hat auf jeden Fall ihr Bestes gegeben, um ihren Jungs etwas über die Aufzucht von Gemüse beizubringen. Und ein bisschen was scheint auch hängen geblieben zu sein. Ein paar Zimmerpflanzen bei uns überleben. Ich werde euch also beim Erschließen dieses Gleichnisses hin und wieder etwas von meinen Erfahrungen als Hobbygärtner mit auf den Weg geben. Eins der Gartenmantras meiner Mutter war der ewig wiederholte und eingebläute Satz, immer schön auf den Wegen bleiben. Sie beliebte bei Nichtbeachten dieser Regel, meine Füße als Quadratlatschen zu bezeichnen. Ich war da allerdings ein bisschen ratlos, irgendwo müssen Schuhe der Größe 46 ja hin und auf ihre schmalen Wege, das war schon schwierig. Aber die Weisheit hinter ihrer strengen Wegeregel ist die, da wo man den Boden festtrampelt, da kann nichts wachsen. Auf einem Weg haben Pflanzen einfach keine Chance, Wurzeln zu fassen. Wenn man dort Samen hinwirft, dann prallt er einfach ab. Daraus wird niemals eine Pflanze werden. Höchstens dient er noch, und so sagt es ja auch Jesus, als Futter für die Vögel. Jesus deutet den Weg in seinem Gleichnis als Menschen, die das Wort, also ihn, nicht verstehen. Das könnten Menschen sein, denen es langweilig wird, wenn es um Jesus geht. Vielleicht empfinden sie auch eine gewisse Überlegenheit gegenüber diesem Wort vom Reich oder sogar Abneigung. Ich möchte denjenigen ein paar Tipps mitgeben, die den Eindruck haben, zu dieser Bodensorte Marke harter Weg zu gehören, aber gern fruchtbarer Boden sein möchten. Was kann helfen, Gott zu verstehen? Erste Voraussetzung, wenn man etwas verstehen will, ist, dass man sich damit beschäftigt und zuhört. Nimm dir Zeit für diesen Samen des Wortes Gottes. Öffne dich dafür. Setz dich ihm aus. Lass ihn durch die harte, äußere Schale in dein Inneres. Sei bereit zu lernen und erwarte etwas Neues. Das ist eine Haltung und die können wir einnehmen. Du kannst tatsächlich ganz aktiv dafür sorgen, dass Jesus, dieser Same, bei dir Zugang findet. Wir Menschen ticken da alle etwas unterschiedlich. Aber jeder von uns ist auf mindestens eine Weise besonders sensibel für Gottes Wort. Und du kannst das herausfinden. Du kannst herausfinden, was bei dir diese harten, festgetretenen Verkrustungen öffnet. Manche Menschen sind sehr rational und logische Argumente erreichen sie am ehesten. Wenn das bei dir so ist, dann such dir gute Bücher. Bücher, die sich mit dem Glauben und den Argumenten dafür auseinandersetzen. Such dir Leute, mit denen du über deine Fragen diskutieren kannst. Tausch Argumente aus. Ich kann dir den Büchertisch empfehlen, den Alpha-Kurs, von dem Wolfgang gesprochen hat und der im September wieder beginnt. Da passiert genau das. Anderen hilft es, wirklich zur Ruhe zu kommen, in sich hineinzuhören. Manche lassen sich durch Kunst für Gott öffnen oder durch Musik, in der Gott gelobt wird. Wenn du das für dich herausfindest, dann nimm dir Zeit, beschäftige dich mit dieser Kunst, lass sie auf dich wirken. Kauf die entsprechenden CDs, höre zu. Setz dich bewusst diesen Dingen aus, die dein Innerstes erreichen. Ich selbst habe am ehesten eine Antenne für Gott, wenn ich draußen bin, in der Natur. Manchen hilft es, sich für andere aktiv einzusetzen. Und indem sie das tun und erleben, dann merken sie, dass Jesus es genauso getan hat. Und sie beginnen, ihn zu verstehen. Ausgiebige Diskussionen, ausgefeilte Theorien, für solche Leute werden sie langweilig. Andere brauchen Gemeinschaft unter Freunden, die ebenfalls von Jesus lernen wollen. Wir sind ganz unterschiedlich. Und wenn du herausfindest, was es bei dir ist, wo Gott dich am leichtesten erreichen kann, dann nimm dir Zeit dafür, plan das ein, setz dich dem aus, lass die harten, festgetrampelten Wege deines Lebens aufweichen und sei gespannt, was dann passieren wird, was Jesus in deinem Leben wachsen lässt. Eine weitere Weisheit aus meinem ackerbaulichen Erfahrungsschatz. Wir hatten von unseren Schwiegereltern eine Topfpflanze überlassen bekommen, die das Potenzial zum ganz großen Auftritt hat. Sie wuchs und gedieh in unserem Wohnzimmer und wurde immer größer. Bedrohlich groß. Der Blumentopf drohte umzukippen. Meine Schwiegermutter war gerade zu Besuch und gemeinsam mit ihrer Tochter beschloss sie, diese Pflanze in neues Land zu versetzen. Einen neuen großen Topf zu geben. Als sie die Pflanze aus dem alten Topf herausnahmen, stellten sie fest, dass darin praktisch keine Erde mehr war, sondern nur noch Wurzeln. Der ganze Topf war ausgefüllt mit Pflanze, Wurzeln. Und die beiden entschieden sich, dass das eindeutig zu viele Wurzeln seien. Schließlich sollte auch im neuen Topf mehr Erde als Wurzeln drin sein. Und so haben sie einfach ein paar von diesen Wurzeln abgeschnitten. Und noch ein paar. Und noch ein paar. Erst die kleinen, dann die dickeren, dann die, die mit denen zusammenhingen. Einfach immer mehr. Es sollte ja schließlich auch unter der Erde schön aussehen. Zum Schluss hatten sie einen schönen, kahl rasierten Wurzelbereich, ansehnlich. Jedenfalls würde er auch im neuen Blumentopf genügend Erde haben. Ich mach's kurz. Die Pflanze ist vertrocknet. Nicht immer sind fleißige Hobbygärtner der Wurzeln tot. Manchmal gibt es einfach nicht genug Platz, damit sich Wurzeln tief ins Erdreich bohren können. Steiniger Untergrund, das könnte die Ursache sein, wie im Gleichnis. Es gibt nur wenig Erde, wenig Nahrung, wenig Substanz. Samen, der an solche Orte fällt, geht schnell auf. Im Gleichnis sind mit dem steinigen Boden Menschen gemeint, die sehr schnell begeistert sind von Jesus und dem, was er zu sagen hat. Sie lassen sich sofort mitreißen. Sie stellen keine tiefen Fragen. Sie finden gut, was sie hören, wollen es aber nicht unbedingt verstehen. Es genügt ihnen, auf der Welle ihrer Gefühle zu reiten und sich mitreißen zu lassen. Gibt es dann Widerstände und es läuft nicht mehr so, wie sie sich wünschen und vorgestellt haben, dann vertrocknet ihr Glaube. Wie ein Pflänzchen, das auf steinigem Boden kein Wasser mehr bekommt. Ihnen fehlen die Wurzeln. Da ist nichts, was ihnen Kraft gibt, Dinge auch auszuhalten. Zurück bleibt Frust. und Enttäuschung. Enttäuschung über eine vermeintlich unspaßige Sache namens Glauben. Wie kann so ein steiniger Boden fruchtbar werden? Wie wird es Boden, der tiefe Wurzeln ermöglicht? Wurzeln, die Stürmen trotzen und auch der Sonne standhalten. Wie kann ein Mensch, der sich zwar schnell begeistern lässt, aber auch schnell aufgibt, Tiefgang gewinnen? Er könnte damit beginnen zu vertiefen, was er am Anfang als spannend und faszinierend erlebt hat. Jesus bietet genug spannende Erkenntnis für mehr als ein Menschenleben. Wir werden nie alle Schätze heben, die er bereithält. Das ist Fakt. Das Lernen und Entdecken hört nicht auf, solange wir nicht aufhören zu suchen. Dazu gehört allerdings auch eine gewisse Hartnäckigkeit. Es gilt, geduldig zu sein und Dinge auch einmal aushalten zu können, ohne immer sofort Lösungen parat zu haben. Schließlich wachsen wir gerade an den Herausforderungen am stärksten. Das gilt auch für das Glaubensleben. Wachsen ist manchmal anstrengend. Aber wir dürfen uns dabei darauf verlassen, dass Gott dieses Wachstum auch schenkt. Da können wir ihm vertrauen. Das meist gefürchtete Wort für mich, wenn es um den Garten meiner Mutter ging, war Unkrautjäten. Bloß nicht. Ich kann wirklich nicht verstehen, wie manche Leute wirklich Spaß daran haben können, stundenlang mit gebeugtem Rücken durch den Garten zu rutschen, um die Beete sauber zu halten. Nun, meine Mutter verstand das scheinbar nicht als netten Zeitvertreib, sondern sie hatte eine Mission. Und diese Mission lautete, hier wird nichts erstickt. Wenn Unkraut, Dornen und Disteln wuchern, dann haben die kleinen Kulturpflänzchen keine Chance. Unser Gleichnis macht uns darauf aufmerksam, dass auch die kleinen Glaubenspflänzchen im Leben mancher Menschen gnadenlos erstickt werden. Der gute Wille ist zwar da, auch die Einsicht, dass Jesus und der Glaube wirklich wichtig sind und einen hohen Stellenwert verdienen. Dabei ist man aber so beschäftigt. Anderes drängt sich einfach auf. Die Arbeit, die Freunde, das Hobby, die Sorgen. Mit der Zeit verkümmert der Glaube. Die Gedanken an Jesus und die Beziehung zu ihm werden schlicht und einfach erstickt. Zurück bleibt ein schlechtes Gewissen. Ich müsste mal wieder. Aber keine Zeit. Was kann man angesichts der Erkenntnis tun, dass sowohl Sorgen als auch Reichtum unseren Glauben ersticken können? Gegen die Sorgen bietet unser christlicher Glaube selbst ein gutes Rezept. Jesus sagt, dass wir uns keine Sorgen um unser leibliches Wohl machen müssen. Er wird für uns sorgen. Mit dem, was wir als Last empfinden, können wir zu ihm kommen. Er verspricht uns, uns zu erfrischen. Und außerdem will er dafür sorgen, dass die Herausforderungen in unserem Leben nicht über das hinausgehen, was wir auch schaffen können, ertragen können. Das sind Zusagen, das sind feste Zusagen, Verheißungen. Wir können sie in Anspruch nehmen, wir können darauf bauen, wir können ihnen vertrauen. Was den Reichtum betrifft, der uns so sehr beschäftigt, liegt es an uns, Prioritäten zu setzen. Was ist uns wirklich wichtig? Manchmal sind die tollen Dinge, auf die wir so lange gespart haben und auf die wir uns freuen, letztendlich nichts als Ballast in unserem Lebensweg. Sie nehmen uns die Zeit für das wirklich Wichtige. Um unserem Glaubenspflänzchen Lebensraum zu verschaffen, kann es helfen, gute Gewohnheiten zu entwickeln. Eine regelmäßige Zeit mit Gott, die so selbstverständlich ist wie die morgendliche Prozedur im Bad. Wann und wo das in deinem Alltag am besten passt, das weißt du selbst. Es lohnt sich, für die Beziehung zu Gott Zeit zu reservieren, in der du fit bist. Nicht gleich einschläfst, nicht abgelenkt wirst. lass auf jeden Fall nicht zu, dass dieser Spruch, ich habe keine Zeit, die Qualität deines Glaubens bestimmt. Wenn du ehrlich bist, wirst du zugeben müssen, dass es richtiger heißen müsste, ich nehme mir keine Zeit dafür. Manchmal kann man ganz kreativ Räume entdecken, sich Zeit nehmen für Gott. Das kann im Auto sein, wenn du einen langen Arbeitsweg hast. Oder in der U-Bahn. Vielleicht der Park in der Mittagspause. Ein bewusst gefeierter Sabbatanfang mit der Familie. Es geht sogar morgens im Bett vor dem Aufstehen. Vielleicht liegst du nachts ja manchmal wach und wälzt dich von einer Seite auf die anderen. Ich kenne das manchmal. Man wird immer unruhiger und es ist ein unangenehmes Gefühl. Ich habe das als eine Zeit entdeckt, in der ich mit Gott reden kann. Ein guter Freund hat seinen Ärger über rote Ampeln zu einer guten Gewohnheit gemacht. Sie sind für ihn Erinnerungen geworden, dass Gott bei ihm ist. Er nutzt die Zeit der Rotphasen für kleine, private Zeiten zu zweit. Warum auch nicht? Gott ist immer und überall bei uns. Er wartet nur darauf, dass wir empfangsbereit sind, auch an der Ampel. Meine Mutter hat nichts unversucht gelassen, um ihren Gartenpflänzchen tiefe, fette Erde zu geben. Sie war, ich weiß nicht, was ich davon halten sollte, auf jeden Fall auch bereit, dafür ihre Jungs zu quälen. Eine dieser Torturen bestand darin, mit einem kleinen Wagen, einer großen Blechschüssel und ein paar Schaufeln in den Wald zu ziehen, um da Erde auszugraben. Sie versucht uns einzureden, das wären unglaublich wertvolle Schatztransporte. So richtig Goldgräberstimmung kam bei uns aber nicht auf, wir haben uns mit dem Zeug lieber beschmissen. Zu Hause wurde dieser Schatz im Frühjahr dann bei bestimmten Gemüsesorten ins Beet eingegraben. Andere Sorten bekamen Mist. In unserem Gleichnis spricht Jesus von gutem Boden. Guter Boden ist aufnahmebereit. Er ist locker, fruchtig. Samen, der auf solchen Boden fällt, kann sich fest verwurzeln. Die Pflanze bekommt Tiefgang. Menschen, die in ihrer Beziehung zu Jesus solchem Boden gleichen, werden über das staunen, was aus dem Samen des Wortes vom Reich Gottes wird. Wie kann ich mein Leben lang so ein fettfruchtiger Boden sein? Indem ich mich bearbeiten lasse. Von dem, der wirklich etwas davon versteht. Von Gott selbst. Ich beginne meinen Tag mit dem Wunsch, dass Gott mich führt. Dass er mich gebraucht. Dass er mich bearbeitet. Ich bin offen für das, was er zu sagen hat. Jesus fragt uns in diesem Gleichnis, wie wir sein wollen. Sind wir als Boden, der ihn aufnehmen könnte, hart getrampelt, abweisend, wie ein Weg? Fehlt uns der Tiefgang wie steinig im Boden? Gedeihen in unserem Leben die Disteln und Dornen des Reichtums oder der Sorgen? Oder sind wir locker fruchtig, Boden, der sich von ihm bearbeiten lässt und auf dem Frucht gedeiht? Verantwortlich für die Qualität dieses Bodens sind wir. Sind wir bereit, seine Gedanken in uns sehen zu lassen? Jesus möchte mit unserem Leben etwas anfangen. Er will, dass wir Frucht bringen. Wie das im Einzelnen aussehen wird, das weiß er allein. Am kleinen Samenkorn kann man noch nicht die ganze Pflanze erkennen. Wir können uns nicht vorstellen, was Jesus mit uns vorhat, wenn wir uns heute sehen, die Ausgangssituation. Aber es ist gut. Jesus versteht sein Handwerk. Er ist ein vortrefflicher Seemann, der Beste, den man sich denken kann. Und letztlich ist Gott es, der in uns Frucht bringt. So, wie er das möchte. Das mag dann 30-fach sein. Oder 60-fach. Oder sogar 100-fach. Aber das liegt in seiner Hand. Wir sind verantwortlich dafür, dass er dazu die Erlaubnis hat. Lasst uns für ihn und das, was er mit uns vorhat, offen sein. Ich wünsche uns das. Amen.